von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich dachte immer, du hattest noch von deiner Kamera auch noch ein Mikro oder sowas.
Die habe ich immer in der Schublade. Nicht, dass mir hier Mark Zuckerberg, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt schlimmer ist. Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder, wie heißt der dritte Superschurke?
J.D. Vance oder
Jeff Bezos?
Mark Zuckerberg und Jeff Bezos unterwerfen sich ja, während Elon Musk ja versucht von vornherein oder ist ja schon früh auf Trump zugegangen. Obwohl er früher ein Demokratenfreund war, dann gab es Menschen, die sagten, ihn hätte das so schockiert, dass seine Tochter oder beziehungsweise sein Sohn queer ist oder trans oder wie auch immer.
Die Übergänge sind ebenfalls fließend.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr, was das ursprüngliche und was das jetzige Geschlecht ist. Ist ja auch egal.
Ja, aber das war nicht der Sohn, den er XYZ genannt hat, oder?
Keine Ahnung.
Der hat doch eins seiner Kinder irgendwie mit so einer Buchstabenzahlen.
Weil er sich wahrscheinlich an den Film von wie hieß nochmal der Star Wars Mensch? Oh Mann.
George Lucas?
George Lucas, an den Film von George Lucas, THX oder so, erinnert fühlte.
Ach so.
Aber ich habe letztens eine ganz gute Analyse zu Musk gelesen, die alles eigentlich auf seine Mars-Fixierung zurückführt.
Ja.
Selbst Tesla war mehr so eine Cash-Cow für Mars oder war das, wo er vielleicht an Geld kam, als mit seiner Fixierung auf Raketen zum Mars.
Das heißt, sein Ziel ist laut dieses Artikels ja seit jeher gewesen, Raketen auf den Mars zu schicken und nicht die Welt durch Elektroautos zu verbessern?
Er wollte noch nie die Welt. Ich glaube, ihn interessiert das mit den Elektroautos nur so bedingt. Also er findet die vielleicht cool, aber er hat schon sehr früh, 2004 oder so, eventuell hatte er da schon Anteile von Tesla oder sowas oder wollte da schon einsteigen, aber er hat schon früh versucht, eine Raketenfirma aufzubauen und die haben in der Zeit mit seinem dritten Mitarbeiter gesprochen, der jetzt irgendwie, die haben sich vor einiger Zeit getrennt, weil es einfach irgendwie passte es nicht, weil das war der Mensch, der versucht hat, das Musk'sche Gemüt mit den Schwierigkeiten, also das war, glaube ich, ein Raketeningenieur, der aber gleichzeitig auch einen Plan von Verfahren und Prozessen im Regierungskontext hatte. Und der hat jahrelang eben versucht, die Musk'schen Annahmen, es gibt nur Naturgesetze, er akzeptiert nur die physikalischen Gesetze. Das ist, glaube ich, genau immer wieder seine Aussage und das sagt er nicht nur so, sondern das meint er. Er will sich an kein Gesetz halten.
Ah, ich dachte gerade, stattdessen sollte man die esoterischen Gesetzmäßigkeiten mit aufnehmen. Nein, also er akzeptiert kein von Menschen gemachtes Recht oder wie?
Gesetz. Also eben, ich glaube, dass das Entscheidende ist, das zielt auf Law, wobei ich nicht weiß, ob Recht im Englischen auch Law heißt.
Ja, das Englische ist ja im Gegensatz zum Deutschen eine sehr ökonomische Sprache. Und wenn ein Wort reicht, dann machen die keine zwei. Na, deshalb ist das Englische ja auch die Sprache des Business und das Deutsche die Sprache der Philosophie. In Klammern, umso weniger sollten wir es uns tot machen lassen. Aber tatsächlich ist es im Englischen ist Law Recht und Gesetz und im Deutschen ist ein Unterschied zwischen Recht und Gesetz und das ist auch richtig, denn Gesetze sind das Mittel des Rechts und nicht dasselbe.
Ne? Ja, ja.
Also du kannst schon sagen, ich pfeife auf die Gesetze, aber ich beachte das Recht. Das kannst du durchaus sagen.
Genau. Ich glaube, ihm geht es ja nicht darum, dass er marodierend durch die Straßen zieht und alle abschlachten will und dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden will. Aber er will.
In Klammern, wenn er es wollte, dann könnte er es. Er ist reich genug.
Ja, aber die Haltung hatte er schon von Anfang an. Er war ja auch schon sehr früh reich durch PayPal. Aber seine Fixiertheit auf das Raketending gibt es schon seit über 20 Jahren.
Ja.
In der Zeit haben sie, wie gesagt, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, mit dem dritten Mitarbeiter von SpaceX gesprochen und der hat das sehr zurückgeführt auf diese Fixierung auf ich will zum Mars. Er hat auch die politische Kehrtwendung von Musk tatsächlich darauf bezogen, dass er immer wieder bei den Demokraten an Grenzen stieß. Nicht, dass auch Republikaner Grenzen setzen, aber da fiel es ihm so stärker auf. Und mit Trump hat er ja jemanden, der, wenn er ihm einerseits nach dem Mund redet, hier so alles umwerfen und gegen das Establishment, also ich kann mir vorstellen, dass Musk, ich bin mir nicht sicher, weil Trump hat immer noch alle ausgetrickst, aber dass Musk einen so guten Draht zu Trump hat mit seinem Gagatum, also beide sind ja auf ihre Art und Weise verrückt.
Ja.
Und dass sich das gut zusammentut. Was Trump will, verstehe ich nicht. Also, und der sagt ja auch mal diesmal das. Ich glaube, er will immer das, was ihm gerade in den Sinn kommt oder was er gerade im Fernsehen gesehen hat oder mit wem er zuletzt gesprochen hat.
Ja.
Und ihn irgendwie begeistern konnte. Das will Trump dann. Und wenn Musk in seiner Nähe ist, dann kann er so die Idee, der Gedanke, dann kann er Trump immer wieder dazu bewegen, dass es eine gute Idee ist, Musk alles zu geben, was er braucht, um sein Ziel zu verwirklichen. Ich meine, zum Mars zu fliegen, macht Amerika groß. Irgendwelche Raketenabschussrampen in Naturschutzgebiete zu bauen, ist ja auch egal. Das hat Trump ja noch nie interessiert und deswegen ist Trump der ideale Verbündete für Musk. Denn genau das ist, er will irgendwo in Tropennähe eine Abschussrampe bauen, dann macht er das eben. Dann kriegt er das auch. Und dann wird alles in Bewegung gesetzt. Und boah, ich denke mal, wenn Musk erstmal zum Mars los ist, dann könnte er sich, vielleicht beruhigt er sich dann. Vielleicht wird er dann aber nur noch mehr Gaga. Mal sehen. Also, das ist nicht abzuschätzen.
Ja, also früher habe ich mir immer gedacht, was ist das für eine bescheuerte Idee? Was will man denn auf dem Mars? Was will man überhaupt irgendwo anders als auf der Erde? Na, es gibt auch keine, genauso wenig wie es irgendeine Utopie gibt oder irgendein Kunstwerk, also in diesem Fall mal Film oder Buch, in dem es positiv dargestellt wird, wenn es eine große weltumspannende KI gibt. Mhm. Ja, da ist es eigentlich immer eine Dystopie. Also jeder Science-Fiction-Roman warnt uns vor KI und sagt ja. Nicht, juhu, KI. Genauso wenig gibt es irgendeinen ernstzunehmenden Science-Fiction-Roman, wo das Leben auf Planeten, die nicht so gestaltet sind wie die Erde, als gut und erstrebenswert dargestellt wird. Das Gegenteil ist der Fall.
Genau.
Dass ein Leben in einer feindlichen, dem Menschen feindlich gesonnenen Umgebung, in dem Leben nur möglich ist durch irgendwelche Kuppeln und durch künstlich Sauerstoff herstellen und durch künstlich Wasser herstellen und durch künstlich Schwerkraft herstellen, wo sehr, sehr viel schief gehen kann, gerade in dem technischen Zustand, in dem die Menschheit derzeit ist, nämlich in dem des Verfalls, ist nicht erstrebenswert. Völlig wahnsinnig. Wer steigt denn in eine Rakete ein, die zum Mars fliegt? Doch nur Irre. Also doch nur Leute, die nicht alle Tassen im Schrank haben. So, und dann bist du meinetwegen ein Träumer, der sagt, yay, Mars, und bist am Bord eines Raumschiffes mit mehreren Dutzend Irren. So, das ist doch, wer will denn zum Mars? So, und jetzt neulich höre ich ich höre ja immer sehr gerne Podcasts oder überhaupt, ich höre gerne Leuten zu, die garantiert nicht, deren Meinung ich garantiert nicht bin. Ne? Mhm. So, und neulich höre ich den Podcast von Lanz und Precht.
Ja.
Und da sagt Richard David Precht genau dasselbe.
Ach, da muss er jetzt aufhören,
den zu hören. Und seitdem denke ich, vielleicht ist mein Gedankengang irgendwie falsch. Vielleicht hat Musk doch recht.
Nee, Musk, ich glaube, Musk ist auch nur ein Kind seiner Zeit. Und ich fühle mich, also man soll ja Geschichte nicht vergleichen. Aber wir sind ja im Niedergang. Wir haben Bestrebungen, offenbar einzelne Irre, neue Welten zu entdecken. Es gibt Bauernaufstände. Denk mal 500 Jahre zurück.
500 Jahre zurück, mache ich, ja.
Bauernaufstände, fremde Welten werden entdeckt. Die
Ach so, ja.
Zeiten ändern sich. Alles ist im Umbruch. Da ist ganz viel ähnliche Energie. Also es gibt eine große Unzufriedenheit. Das ist nicht nur die Bauern, aber es ist schön, dass auch die Bauern Aufstände machen. Also insgesamt gibt es im Volk eine große Unzufriedenheit. Alles ist im Umbruch. Niedergang heißt ja grundsätzlich, dass dann irgendwas Neues vermutlich kommt.
Ja.
Und es gibt das Bestreben von einzelnen Verrückten, lass doch mal nach Indien fahren, aber in die andere Richtung. Oder lass doch mal zum Mars fliegen, da gibt's nämlich nichts.
Also, ja, du hast völlig recht. Die Irren wollten aber, wie gesagt, nach Indien.
Ja.
Was ja eine rationale Entscheidung ist. Ja. Indien kannten sie ja. Sie wollten halt den kürzeren Weg. Ne?
Naja, sie glaubten schon, Indien dass man kennen. Da...
Ja, man
wusste, sie wussten schon, sie wollten schon, den einfachen Weg durch das nicht feindliche Land.
Richtig, genau. Nicht durch. Sie wollten nicht, dass die arabischen Handelsrouten daran verdienten. Das war das Bestreben. Ne?
Sie wollten also die Seidenstraße ausbluten lassen. Ja, ja. Das ist ja heute auch ein Thema.
Ja, die Thematiken sind dieselben. Aber sie wollten ja nicht in eine feindliche Umgebung. Also sie wussten ja schon, wenn sie nach Indien kommen mit ihren Musketen, sind sie da die großen Macker. Jetzt sind sie halt nach Amerika, was auch eine schlimme Bezeichnung ist eigentlich, sollte man Amerika irgendwie... Auch
sollte man Amerika umbenennen. Amerika nennen? Nein. Wie heißt denn?
Nee, sollte man nicht, ne? Man sollte es irgendwie, mir fällt momentan nichts anderes ein. Also, stattdessen sind sie nach Amerika gefahren und da sind sie dann die großen Macker gewesen mit ihren Musketen, aber die wollten halt nicht auf den Mars. Also, ja. Kolumbus hat schon Kolumbus hatte eine schlaue Grundidee.
Ja, das, die schlaue so. Grundidee bei Musk oder bei den Träumern fremder Welten ist ja auch, okay, es gibt verschiedene Optionen, aber die Option, dass wir die Erde gerade in Brand setzen, ist gar nicht so abwegig. Der Mensch muss die Möglichkeit haben, auch woanders zu ankern, auf anderen Planeten. Und ja, der erstbeste ist der Mars. Und wenn du, vielleicht gibt es tausende erdähnliche Planeten, also so erdähnlich, dass wir da landen können und sagen, hey, hier können wir einfach leben. Ja. Aber ich glaube, es gibt Millionen nicht ganz erdähnliche Planeten, wie siehe Mars, ganz schön erdähnlich, aber leider keine Atmosphäre, also eine Mini-Atmosphäre, aber leider ein bisschen dünne. Und blöde Stürme und ein bisschen kalt und alles ein bisschen ungünstig, aber nicht so wie... Neptun oder Merkur oder auch nur die Venus. Die Venus ist auch einigermaßen erdähnlich, aber sieht so aus, als hätten die ihre Klimakatastrophe schon hinter sich gehabt.
Ja.
Und der Mars, vielleicht hat auch der eine Klimakatastrophe hinter sich, man weiß ja nicht, was da früher passiert ist, hat am ehesten noch das Potenzial, einerseits Kuppeln zu bauen und zu gucken, kriegen wir das hin? Mhm. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr Wahnsinn in die Sache reinpackt, auch sowas wie Terraforming. Können wir ein unwirtliches, völlig menschenfeindliches Klima oder eine Umgebung so gestalten, planetenweit, dass wir da vielleicht zukünftig leben können? Man könnte das Terraforming natürlich auch auf der Erde machen. Also so.
Wäre das nicht einfacher?
Ja, vielleicht ist das aber genau der Schritt, wenn wir es auf dem Mars zeigen, dass da Dinge möglich sind, dann haben wir da einen Planeten, wo wir rumexperimentieren können, ohne dass wir gleich 8 Milliarden Menschen in der Gefahr aussetzen, dass das jetzt, Mist, wir haben, Silber in die Atmosphäre getan und jetzt leider sowas wie einen atomaren Winter verursacht, war wohl ein bisschen viel, aber in 5 Jahren wird es wieder besser. Oder... Wolken, oder wir haben das Matterhorn, hatten wir doch mal gesagt, das Matterhorn zerbröselt und ins Meer versenkt, aber leider hat das jetzt ungewohnte Nebeneffekte, weil das Meer jetzt trüb geworden ist, deswegen reflektiert es die Sonne anders und deswegen bricht hier, haben wir plötzlich 10 Grad mehr oder das, keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, dass Dinge schiefgehen, die wir uns jetzt schön ausmalen. Und auf dem Mars kann man Dinge ausprobieren, die natürlich noch viel radikaler sein müssen. Aber da könnten wir Terraformen erlernen. Das wäre dann der nächste Schritt. Also der nächste Verrückte geht dann zum Mars und sagt, ich mache aus dem Mars eine grüne Wiese. Oder sowas.
Der packt also hier auf der Erde Billionen schweres Equipment ein und fliegt damit zum
Mars. Ja, und die Raketen verursachen übrigens auch ganz viel CO2.
Soweit ich habe sogar gehört, das kann ich nun wirklich nicht beurteilen. Ja, klar, die verursachen CO2. Soweit ich das gehört habe, stoßen die auch irgendwie durch die Stratosphäre und schädigen die.
Ach so, das sind seine ganzen Kleinstsatelliten. die machen die Stratosphäre kaputt oder machen da auf jeden Fall auch sowas wie ein Ozonloch. Also das ist auch alles ganz doof, ja. Also ja. Musk ist auf jeden Fall keiner, der das Klima schützt. Tesla ist mehr so ein, das hat er nicht aus Klimaschutzgründen gemacht, sondern weil er das cool fand. Tesla ist.
Also ist er, ja. Also das ist, Gordian, das ist etwas, bei sowas horche ich immer auf.
Ne? Zu Recht, wenn, zu Recht. Ich sage ja nicht, dass also, er nicht wahnsinnig ist.
Nee, gerade diese Art Begründung, oh, das ist ein Wahnsinniger, oder er ist irre, oder aber oder er ist böse, kann ja nicht beides sein. Also in jedem Menschen, das lehrt uns die griechische Tragödie, in jedem Menschen sind Veranlagungen für gut und für böse. Für sehr rational und für wahnsinnig. Kann es nicht sein, dass Musk einfach sich bei Tesla dachte, Mensch, wir bringen mal die Elektroautos nach vorne, damit wir so ein bisschen, damit wir nicht mehr auf fossil angewiesen sind? Ist er nicht gerade jemand, der sozusagen das Kind, also das Kind seiner Zeit ist, weil er ja PayPal, er ist ja durch PayPal reich geworden.
Genau.
Und genau. PayPal ist ja ein Dienst, den Milliarden von Leuten nutzen, ne? Mhm. Also ich nutze ihn nicht, weil ich misstraue diesem Scheiß. Siehst du, Milliarden von Leuten nutzen das. Und im Gegensatz zu J.K. Rowling, wo die Leute sagten, ja Mensch, Harry Potter lese ich nicht mehr, weil die Autorin ist durchgedreht, habe ich noch nicht gehört, dass jemand sagte, also PayPal nutze ich nicht mehr, weil Musk ist durchgedreht.
Doch, da gibt's auch Leute.
Da gibt's auch Leute?
Okay. Ja, die findest du im CCC zum Beispiel.
Im Chaos Computer Club. Ja, okay.
Also das ist einfach, die sind nicht so, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, die J.K. Rowling nicht lesen. Da würde ich
das
eher...
Das war nur, also dieses, da spreche ich auf dieses, nicht canceln, aber bewusst konsumieren. Ne? Es gibt ja Leute...
Bewusst konsumieren, das finde ich sehr...
Beispielsweise, ich esse keine Produkte von Müller. Von Müller.
Genau, hatten wir
weil
auch
das ist
mal.
Für mich einfach ein Schurke. So. Ja. Mache ich prinzipiell nicht, mache ich seit 30 Jahren nicht. Mhm. Ist auch, hat auch keine Auswirkungen und nix, ne? Aber nee, das mache ich halt nicht.
Müller so. Gibt's immer noch. Also. Aber wenn ja. Du und ich Müller essen würden, wäre ein bisschen reicher, ne?
Ja, genau. Ich glaube, irgendwie einen Reifenwechsel oder so habe ich ihn schon gekostet. So, falls er also demnächst im Winter von der Straße abkommt, vielleicht war ich das.
Ja, da hat man noch Hoffnung.
Also was ich sagen wollte ist, Musk darzustellen mit ja und Tesla, das hat er nicht ernst gemeint, aber alles Destruktive, was er macht, das meint er dann ernst. Das ist, da sage ich immer, Gordian, die ja. Welt ist doch nicht gut und böse.
Ja, du hast
die
recht.
Welt ist doch, und gerade der Mensch ist immer, das Faszinierende am Menschen ist ja, dass er grau ist. Mhm. Und das soll man auch bestätigen, finde ich. Und wir müssen auch raus aus dieser Ja, Nein, Gut, Böse, Schwarz-Weiß. Das ist nämlich die 1-0-Logik des Internets. Wir müssen da raus und müssen wieder hin zur Menschlichkeit. Die Sachen sind grau und in ihren Grautönen sind sie ja auch, ja, ich will nicht sagen schön, aber leichter verständlich.
Okay, dann lass es mich so ausdrücken. Ich wollte es natürlich ein bisschen überzeichnen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass zumindest in letzter Zeit, also die Idee, zum Mars zu fliegen, ist bei Musk schon sehr früh da gewesen.
Ja.
Zumindest laut seinem dritten Mitarbeiter bei SpaceX, schon seit 2004, glaube ich.
Aha.
Meines Wissens war das auch die Zeit, in der er bei Tesla investiert hat. Es kann sehr gut sein, dass er Tesla für ein cooles Produkt hielt. Es gibt Menschen, die lieben Elektroautos, weil sie einfach eine viel coolere Fahrweise haben. Es gibt Menschen, die schätzen es wegen der Möglichkeit, damit klimaneutral zu fahren. Beides ist bei ihm möglich und kann ich ihm unterstellen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Argument in Tesla oder es gibt gute Argumente, in Tesla investiert zu haben.
Ja.
Und ich sehe auch, kein Mensch ist nur gut und nur böse, aber manchmal gucken wir auf das, was gerade sehr ins Auge sticht und vernachlässigen das andere, um den Fokus nicht zu verlieren und um es uns zu vereinfachen. Wenn wir jetzt sagen, im Moment ist sein Antrieb vermutlich nur sein Drang, was ja erstmal gar nicht böse ist, aber er stellt ganz viel seines Handelns diesem Ziel unter. Sagt man das so?
Ja, er ordnet.
Ordnet sein, unter, genau.
Genau.
Nämlich zum Mars zu kommen. Dann lässt sich damit einiges erklären. Und da genau kommt der Punkt, ich kann auf der Schiene aber nicht erklären, warum man sich in deutsche Politik einmischt. So, habe ich überhaupt keine Ahnung. Das macht er möglicherweise wiederum für Trump, um Trump einen Gefallen zu tun und dann wieder mehr was für Trump zu, von Trump zu bekommen.
Also ich habe eine Ahnung, warum er sich, mischt sich ja nicht nur in deutsche Politik ein, sondern auch sehr in englische, also in britische Politik.
Ja.
Europa ist ein nicht nur ein stark regulierter Markt, sondern auch ein sehr ethisch betriebener Markt.
Das ist natürlich wieder...
Na, im Gegensatz zu dem BRICS oder zu allem, was China macht und auch zu dem, was mit den USA passieren wird, wenn Trump jetzt erstmal 2,5 Jahre gewerkelt hat. Und Europa, da sind sehr viele Leute, die sagen, ja, nee, dies kannst nicht machen und das kannst nicht machen und hier die Kröte und da das Wasser und da die Luft, ne?
Wie die Demokraten in den USA, so aus seiner Sicht.
ja, genau.
Das sind auch die Überregulierer. Ja.
Richtig. Und das mag er halt nicht. Und da möchte er, dass das scheitert. Mhm. Und er möchte, dass die Einfachdenker und Einfachmacher sich durchsetzen. So. Und deshalb unterstützt er die Einfachdenker und Einfachmacher. Das kann man nicht mal als politische Überzeugung werten. Das ist einfach eine, also geschäftliches Gebaren ist das, sagen wir mal, ne?
Ja, aber.
Ja.
Glaubst du, er hat sich, also glaubst du, er betrachtet das eher destruktiv, dass Europa dadurch geschwächt würde, so wie das Putin macht? Oder glaubst du, er sieht da wirklich einen Vorteil, wenn in Deutschland die AfD wichtiger würde oder mächtiger?
Ich glaube, er sieht das als Vorteil, wenn in Deutschland nicht die das Sagen haben, die momentan das Sagen haben.
Ja, okay, da ist er dicht bei Putin, aber vielleicht mit einer anderen Intention.
Also sobald irgendjemand mal auf die Idee kommt, mal zu gucken, was da momentan im erdnahen Orbit passiert.
Mhm.
Meiner Ansicht nach ist das ein Unding, was da passiert. Das wird verdreckt und zwar von Privatunternehmen.
Genau. Und
massiv. Solange Staaten das verdrecken, ja okay, kann man wohl nichts machen. Aber dass da Leute ihre privaten Satelliten hochschießen, ich meine, wenn jemand privat seinen Scheiß ins Meer kippt, dann sagen wir ja auch was.
Ja, ja.
Oder dann sagt die Welt was so. Und im erdnahen Orbit ist plötzlich alles erlaubt. Und Europa sind, glaube ich, die Ersten, die auf die Idee kommen würden, zu sagen, lass uns mal eine Initiative gründen, dass das nicht mehr möglich ist.
Da hast du recht, ja. Das ist sehr vorausschauend von Musk, um das zu verhindern.
Und dazu braucht er halt Leute, die ihm persönlich verpflichtet sind, beziehungsweise Leute, die das nicht so interessiert. Ne?
Mhm.
Leute, die sagen, ja, Hauptsache das Geld kommt rein.
Ja,
ne, scheiß auf Ideale. So, und das, ja, und ich glaube, daher rührt das eher, dass, wenn solche Leute politisch denken würden, dann wären sie nicht so groß, ne?
Vermutlich. Aber nochmal diese Verbindung, also dieses Geschichte wiederholt sich, ist natürlich immer ein bisschen kritisch, aber ich erkenne zumindest Muster zu der Zeit vor 500 Jahren und bin gespannt. Also wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Dinge passieren.
Und wir leben in einer Zeit des Umbruchs, sagte schon Adam zu Eva. Also wir tatsächlich ist eine Zeit des Umbruchs, ist, das ist schnell dahingesagt,
ja.
Aber es ist einfach Unsinn. Also man kann die eigene Zeit, das lehrt uns die Geschichte, man kann die eigene Zeit nicht interpretieren. Wir sind Kinder unserer Zeit.
Stimmt. Weil
man kann das entweder
100 Jahre später können die Leute das dann vielleicht sagen.
Richtig, genau. Hm. Und 100 Jahre später werden die sagen, was haben die sich damals eigentlich aufgeregt?
Das könnte sehr gut sein. Trotzdem fand ich die Parallelen mit neue Welten entdecken, Bauernaufstände, Seidenstraße, das kam mir alles so in den Sinn, das klingt ganz interessant.
Da gibt es so Parallelen. Welche Bauernaufstände eigentlich? 1500 Bauernaufstände. Wo siehst du da Bauernaufstände? 1524.
Meines Wissens war 1525 gab es diese Zusammenrottung von Bauern im Badischen. Da gab es den Badischen Bund und da haben sich die Bauern irgendwie in Würzburg oder Nürnberg, ich bringe die Städte immer durcheinander, auch mit Städten teilweise verbündet. Ich glaube, Rothenburg ob der Tauber hat auch mit den Bauern irgendwie interagiert und die wollten, angespornt durch Luther, was Luther ja gar nicht wollte, zumindest sagt er das später, frei sein und haben verschiedene Bedingungen gestellt. Und weil die Obrigkeit da nicht mitgehen wollte, sind sie dann marodierend durch den Odenwald gezogen, wenn ich das noch richtig im Blick habe. Genau, ich habe letztens einen Text über Götz von Berling, also den
Berlichingen.
Auch, Berlichingen, den hat Goethe doch auch mit einem Drama geehrt.
Und, ja, das ist zutreffend.
Und das war so ein mehr historisch orientierter Artikel, der gesagt hat, okay, Goethe hat den sehr verherrlicht und als ersten Helden stilisiert, aber gucken wir doch mal an, was da eigentlich war. Und der war, wenn ich es richtig verstanden habe, war Götz von Berlichingen einer der letzten Raubritter, der auch ständig sich aufs eigentlich schon abgeschaffte Fehderecht berufen hat und ständig irgendwie Leute entführt, gefoltert und sowas hat. Also so
in naja, er war ein Kleinunternehmer seiner selbst.
Ja, das sagt die Mafia auch. Also dass sie, wobei die sagen, sie sind eher Großunternehmer, aber ja, in die Richtung. Also er war nicht so ganz wie die Leute das oder wie die diejenigen, die die Gesetze geschaffen haben damals oder weiterentwickelt haben, sich so gedacht haben.
Du hast völlig recht, aber Götz von Berlichingen hätte es so ausgedrückt, die Leute, die die Gesetze schaffen und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden, sind nur etwas größere Raubritter.
Der wurde doch irgendwann vor diesen Bauernhaufen gesetzt als Anführer oder hat sich setzen lassen.
Nein,
oder
also der, nein, ja, das kann durchaus sein, dass Götz von Berlichingen mal einen Bauernhaufen geführt hat, aber so die eigentlichen Ritter, die Bauernhaufen führen, warte mal, da gab es den Florian Geier.
Ja, und mit dem zusammen hat er, genau, mit dem zusammen hat er dann irgendwie den Haufen Gen Würzburg geführt. Oder die andere Stadt. Okay. Oder Nürnberg. Also die Stadt war denen gar nicht so feindlich. Also die Stadt hat mit denen schon kooperiert, aber da gab es irgendeine Burg.
Ja, also
Berg, dann eher Würzburg, das klingt nach Burg.
ich weiß nicht, Gordian, so ein kleiner Bauernaufstand im Würzburgischen. Also um 1527, glaube ich, da wurde die Freie Bauernrepublik Dithmarschen von...
Ach, auch in Dithmarschen. Überall
ja,
Bauernaufstände.
Genau, das war kein Aufstand, die lebten da frei. Die waren mehrere hundert Jahre eine selbstverwaltete freie Bauernrepublik.
Ja, und haben die das 1527 ausgerufen oder wurden sie da geschlagen?
Da wurden sie niedergemacht und ausgerottet.
Ah, okay.
Da der Herzog von Holstein in Personalunion mit dem König von Dänemark und die verräterischen Friesen natürlich, die ja immer sofort dabei sind, wenn es, naja.
Ja.
Und
das war schon immer so.
Also, Das ist garantiert eine etwas größere Nummer als die Belagerung. So schön das auch ist, ein Raubritter belagert eine Burg bei Würzburg oder Nürnberg, kann ich auch nicht auseinanderhalten. Das war aber eine etwas größere. Also Bauernaufstände, was ich sagen wollte, ist, ja, klar natürlich, also Bauernaufstände gingen mit der Reformation einher.
Genau.
Na, das war einfach so, weil die Leute dachten, in England, also in Großbritannien noch mehr als hier im eher zerrissenen Deutschland, dass sich jetzt alles auf den Kopf stellt, wenn die göttliche Ordnung hinterfragt wird.
Mhm.
Das war ja das Wesen der Reformation. Der Papst ist jetzt auf einmal nicht mehr so wichtig. Ein wichtiger Fürst, ein Hegemon wurde gestürzt.
Ja.
Das war ja eigentlich das, was die Reformation ist. Dass die Reformation war eine absolut weltliche Infragestellung weltlicher Macht. Es war ja weniger Jungfrauengeburt, ja oder nein. Ne? Und das hat auch sehr viel ausgelöst. Das hat Kirchenstürmungen ausgelöst und sonst was. Und ja auch Bauernaufstände, gegen die sich ja auch Luther ausgesprochen hat.
Genau. Auf die ziele ich ab. Du hast allerdings recht. Ich habe es auch so im Geschichtsunterricht gelernt. Und tatsächlich ist aber in meiner Wahrnehmung, fand das alles irgendwo zwischen Baden und Bayern statt. Also das ist, das hat eben hier im Norden überhaupt keine Rolle gespielt, aber die Geschichtsschreibung hat das sehr überbetont. Vielleicht auch ein bisschen, weil Goethe das entdeckt hat und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er auch das Bauernaufständische in seinem Drama mit eingebaut hat. War das überhaupt ein Drama? Ein Theaterstück?
Ja, ne? Drama ist einfach eine Form der Erzählung. Drama ist die Form, ein Theaterstück zu präsentieren.
Ah, okay.
Na?
Und völlig richtig, aus dem Norden. Hier habe ich aus der Zeit, also genau die Reformationszeit, wurde nichts im Geschichtsunterricht so erzählt. Das ging dann erst mit Preußen irgendwann los, so 200 Jahre später.
Ja, richtig. Diese Raubrittersache, das ist einfach eine schöne Sache. Also das ist schön zu erzählen. Mhm. Das ist nett erzählt, ne? Raubritter und dann die Städte sind ja die Sieger und Raubritter werden uns ja als tragische Figuren präsentiert. Ne? Der Echt? Ritter, der da oben auf seiner Burg sitzt und ihm ist kalt und er verdient nichts mehr und hat ein altes, klappriges Pferd und sein Gesinde läuft ihm weg und sein Schwert rostet und so. Und unten in der Tiefebene ist die prosperierende Stadt und ist das nicht toll und Bürgertum und alles ist bunt und in den Städten passiert's. Das ist eben die Erzählung, die in unsere Geschichtsauffassung passt.
Ja.
Denn unsere Geschichtsauffassung soll ja enden in und jetzt haben wir Demokratie und alles ist super.
Genau, und da hören wir jetzt auf. Punkt.
Richtig, genau, das Ende der Geschichte. Und die Geschichte der Raubritter würde anders erzählt werden, wurde anders erzählt, beispielsweise im Dritten Reich. Da waren die Raubritter richtige Helden. Das waren so Männer, der entschlossene Typen.
Die sich nichts haben sagen lassen.
Genau, die sich nichts haben sagen lassen und kein Recht gelten ließen, außer die Naturgesetze. So, die wurden da positiver angesehen.
Mensch, hat das nicht auch an Elon Musk letztens gesagt? Ja. Also lauter Verbindung.
Er ist halt eben auch durch dieses. Ich find's ja schön und das ist ja. Das finde ich ja, bildet einen schönen großen Rahmen, eine erzählerische Klammer, dass Elon Musk durch dieses PayPal reich geworden ist. Und das PayPal ist ein Kind der, PayPal ist ja eine Dienstleistung für Leute, die es gerne bequem haben.
Mhm.
Ich will nicht mehr zur Bank und eine Überweisung ausfüllen. Och Mensch, und wenn ich bei Eventim ein Ticket kaufen will, dann muss das aber per Knopfdruck gehen. Dann will ich da jetzt nicht mehr zum Ticketcenter und dann da anstehen in der Schlange und im Regen. Und nö, ich will das alles hier aus meinem Pupsessel klären und einfach fetter und fetter werden, wenn ich einfach nur ein paar Knöpfe drücke. Und daran hat Elon Musk verdient und daran hat auch Peter Thiel verdient. Und das sind so die modernen
Schurken der Vorzeit. Und Jeff Bezos, nicht zu vergessen.
Und Jeff Bezos, richtig, genau. Die haben verdient an menschlicher Bequemlichkeit. Das sind demokratische Schurken, wollte ich damit sagen, Gordian. Das ist nicht mehr der Ölschurfer, der wie in diesem tollen Film There Will Be Blood so in die Ebenen zieht und da auf Kosten seiner eigenen Knochen und seines Gewissens da Öl aus der Erde saugt. Nein. Ja. Das sind Leute, die am Computer saßen und einfach was programmiert haben und genau wussten, dass sie sich auf eine Sache verlassen können, auf die menschliche Bequemlichkeit. Und die hat sie reich gemacht. Und das sind die Schurken, die unsere Zeit verdient.
Ja, ich möchte aber nochmal, du scheinst die menschliche Bequemlichkeit so ein bisschen zu verachten. Die menschliche Bequemlichkeit war schon immer der Treiber von Innovation. Es ist viel einfacher, Fleisch zu verspeisen, das ein bisschen warm gemacht worden ist über dem Feuer. Es ist viel einfacher, das mit dem Rad voranzukommen, als Dinge zu tragen. Es ist viel einfacher, wenn das Rad dann auch noch mit dem Chassis motorisiert ist, wie praktisch. Es ist viel einfacher, wenn die Wäsche nicht mehr im Zubage geschrubbt werden muss, sondern in der Waschmaschine läuft. Alles, was wir hervorgebracht haben, ist viel einfacher. Und das geht bis in die heutige Zeit und das geht auch darüber hinaus, also immer noch in der heutigen Zeit, Richtung KI. Die KI, ja, du beziehst dich auf Science Fiction, aber ich habe das, glaube ich, letztens schon mal gesagt. Es gibt einen, der mir auf jeden Fall einfällt, der KI positiv besetzt hat. Und zwar nicht KI als weltumspannend, das war noch nicht so sein Thema, sondern KI in Form von Robotern, nämlich in der von ihm so erdachten Positronik, nämlich Isaac Asimov. Ja. Und der hat ein sehr positives Bild auf die Roboter gelenkt und das negative Bild hat er eher auf die Menschen bezogen, die dann nämlich irgendwann Angst vor Robotern hatten. Ich glaube, das war in der Story Der 200-Jährige von einem Roboter, der dann Kreativität und sowas, ob es ein eigenes Bewusstsein war, ist natürlich nicht zu sagen, weil er das auch nicht aus dessen Perspektive geschrieben hat, sondern von außen. Aber zumindest sehr menschliche Züge und fast menschlicher wurde als der Mensch. Und das zu dessen Gunsten wurden dann ja auch eigene Gesetze geschaffen. Also Law.
Ah, das
nicht
ist
die drei Robotergesetze, sondern Gesetze, menschliche Gesetze oder staatliche Gesetze, ja, um ihn zu schützen vor irgendwelchen Leuten, die die drei Robotergesetze ausnutzen wollten und ihm auf der Straße angehalten haben und gesagt haben, bleib stehen, zieh dich aus, mach ein Tänzchen für mich.
Ja, richtig.
Sowas.
Das ist richtig und das sicherlich ist das auch sachlich korrekt, die Verbindung, die du da ziehst, aber das ist nicht, also ein Roboter ist nicht das, was ich mit der KI meine.
Völlig klar, aber der Roboter, die Roboter, die Asimov ins Spiel bringt, sind ja KI. Die sind ja KI-fähig.
Ja,
er hat das nicht
so
benannt.
Die sind künstliche Intelligenz, aber ja, da geht es doch in erster Linie darum, dass da ein Roboter durch die Gegend läuft, oder? Da geht
weil
es
Asimov,
nicht darum, dass ich
genau, Asimov hat nie die Vernetzung gedacht.
Ja,
also zumindest
richtig,
nicht.
Genau.
Das war
und
ihm,
die muss man mit KI ja mitdenken.
Die muss man, ja, die hat, ich überlege gerade, die wurde, glaube ich, erst so richtig mitgedacht, ich kenne mich nicht voll aus, aber in der Cyberpunk-Zeit, also Bishop und Gilliam und da war noch ein dritter.
Gibson,
oder? Nicht Gilliam, Gibson. Ja. Gilliam war der Filmmensch, genau.
Ja.
Die haben, also insbesondere Gibson, haben alles in Vernetzung gedacht. Bei Gibson bist du dann ja auch richtig eingetaucht in so eine virtuelle Welt, was ja langsam kommen könnte. Mal sehen, ob sich das durchsetzt. Und seitdem gab es auch ein KI-Denken. Das war auch die Zeit, als der Terminator aufkam. Das war, wobei ich im ersten Film kam der Terminator nur als einzelne Vernichtungsmaschine in die Jetztzeit. Und es wurde, da müsst ihr noch mal reingucken. Ich glaube, es wurde noch nicht so viel erklärt, warum der jetzt aus der Jetztzeit, also da gab es irgendwie einen Krieg gegen die Terminator, beziehungsweise andersrum, Terminator gegen die Menschen, aber wie es dazu gekommen war, wird, glaube ich, im ersten Film noch nicht so richtig erklärt, oder?
Doch, davon handeln die ersten 5 Minuten.
Dass, ah, okay.
dass die Maschinen jetzt Terminator gebaut haben, um Menschen auszurotten.
Ja,
also
aber
die
das
Menschen
ist
haben
auch noch
versucht,
nicht,
die,
das ist auch noch nicht die netzumspannende KI, die dann.
Doch, doch, die Menschen haben Maschinen gebaut,
ja,
und die Maschinen haben irgendwann erkannt, dass der Mensch der eigentliche Feind ist.
So. Ja,
also
was
die
ja durchaus
Terminator sind
ist.
Keine Roboter, die auch keine aufständischen Roboter.
Mhm.
Also die Maschinen haben dann auch selber Maschinen gebaut.
Genau.
Und die Menschen haben nur noch gestört und dann hat man irgendwann angefangen, die Menschen zu jagen und zwar mit Terminatoren.
Okay, ich glaube, ich muss noch mal den Film sehen, zumindest die ersten 5 Minuten. Das ist ganz spannend.
Das ging alles von der künstlichen Intelligenz namens Skynet aus.
Und ist das schon im ersten Film so gesetzt mit Skynet?
Ja.
Okay, Mist. Ich dachte, das kam erst im zweiten Film raus. Okay, dann war der Film ja tatsächlich, passt sehr gut in die Zeit, also ist ja auch ein 80er-Jahre-Kind, in der eben das Thema KI als Bedrohung aufkam, von verschiedenen
Seiten. Ja, nicht nur der, auch der Film, vielleicht erinnerst du dich, War Games, war eine Sensation damals, da haben viele Leute drüber gesprochen.
Ist das der Film, wo der Junge eine Computersende irgendwie beim Militärrechner eindringt?
Ja, im Prinzip schon. Also ein Militärrechner versucht den Dritten Weltkrieg auszulösen.
Nee,
und
zu
ein
simulieren,
Junge, ich glaube, das war. Nee, richtig.
Ach so, nee, er versucht den auszulösen und der Junge erklärt ihm anhand, er dringt in diesen Rechner ein und versucht ihn mit Simulation zu erklären, dass dieser Dritte Weltkrieg nicht zu gewinnen ist.
Das weiß ich nicht.
Oder
Ich glaube, er spielt mit ihm Tic-Tac-Toe und gewinnt.
Nein, er spielt mit ihm Tic-Tac-Toe und jedes Mal erklärt der versteht der Computer, dass Tic-Tac-Toe nicht zu gewinnen ist. So geht das.
Ah. Ach so, ja, das kann wohl sein.
Und dann
ich glaube, der Junge war Matthew Broderick jedenfalls.
Das kann sehr gut sein. Dann spielt er auf jeden Fall auch den Atomkrieg immer wieder in Simulation durch und sagt, Mist, ist ja wie Tic-Tac-Toe, gewinnt keiner.
Aha, sehr klug. Der dritte Film in der Größenordnung, und das ist, glaube ich, der gruseligste von allen dreien, war 2001.
Das stimmt, aber der war viel früher. Und der hat nicht mit, da müssen wir nochmal auf den Punkt zurückkommen. 2001 und auch Wargame. Wargames oder Wargame?
Wargames.
Okay. Haben beide nicht mit der netzumspannenden KI so sehr gespielt. Bei Wargames schon, weil der Junge sich ja eingehackt hat von zu Hause aus. Das war aber eher ein Nebeneffekt. Die Weltumspannung der KI, die hat meines Wissens erst dann mit dem Skynet-Ansatz und vielleicht noch bei Tron ein bisschen.
Bei Tron ist
ja,
es
ist natürlich das ganze spielerisch. Anders. Ja, ja.
Genau, die sind ja in einem Arcade-Spiel, glaube ich, ne? Die sind nicht in der Welt.
Ja, aber doch, die sind in einem wie heißt es eigentlich? Arcade? Arcade? Ich weiß es immer nicht. Arcade-Spiel. Ja. Aber dieses Arcade-Spiel ist natürlich, beziehungsweise die sind im Kerncomputer, von dem alle Arcade-Spiele aus gesteuert oder zentral verwaltet werden. So deute ich das.
Ach so.
Denn da gibt es ja die verschiedensten Spielarten.
Stimmt.
Jedes Spiel wird so auf einer Plattform dargestellt. So, das eine in dem einen Gerät, das andere in dem anderen Gerät. Und im Hintergrund regierte immer stärker der rote Mastermind. Der tauchte natürlich in gar keinem Spiel auf. Das war aber auch wieder so eine zentrale KI, die Macht über alles übernehmen wollte und dann letztendlich auch über die reale Welt.
Gut, also dann nehme ich es zurück. Die waren nicht nur im Computer, die waren tatsächlich in irgendeiner Art von weltumspannenden Netz. Mhm. Aber.
Ja, die Spiele sind ja auch Computer gewesen.
Ich wollte noch mal zu 2001 zurück.
Ja.
Das darfst du nicht so abtun. Denn für die Astronauten an Bord von diesem Ding da, ich glaube, die sind an einem Raumschiff, ne?
Genau, genau.
Ist Hall, also für die ist das Raumschiff, in dem sie sind, die Welt.
Ja.
Na? Und Hall ist da wohl durchaus die weltumspannend beherrschende, vernetzte KI.
Okay, aber das ist natürlich eine sehr kleine Welt.
Es ist aber die Welt.
Ja, aber
für die Astronauten.
Wenn du das so beziehst, dann ist das der Computer, der alles an Bord steuert oder steuern kann und insofern die gesamte Welt im Griff hat. Und wenn bei dem was schief läuft, dann läuft was mit dem Raumschiff insgesamt und mit den Lebensumständen der Astronauten schief, die dann ja auch fast alle sterben.
Richtig, anders als bei Skynet, die noch darauf angewiesen sind, einen Terminator zu schicken, oder bei Wargames, die dich nicht auf der Toilette beobachten, hat der Hall genau oder ähnlich wie die KI das haben würde, wenn sie jetzt in unserer Zeit aktiviert werden würde, durch all die Kameras und die Mikrofone und die Möglichkeit, das Airlock, also das Tor zum Weltraum aufzumachen, alle Möglichkeiten, nicht nur die Menschen zu überwachen, sondern auch zu kontrollieren.
Ja, ja. Das so, erinnert mich ja wieder an unsere geliebte Serie, deren Namen mir leider gerade nicht einfällt. Von
Person of Interest?
Person of Interest, POI, genau.
Ja, richtig.
Da ist ja auch die Totalüberwachung und eine KI auch ein Thema. Das kam natürlich alles erst sehr viel später. Also Hell ist insofern ein Sonderfall, weil es eine eigene Welt ist im Weltraum. Aber damit schon die Macht der KI, die alles dort steuern und bestimmen kann, einmal vorlebt und das Ganze dann übertragen auf die Erde im Gedanken der Vernetzung, die dann ab den 80ern immer präsenter wurde, ist natürlich schon geschickt weitergedacht. Und da haben der KI-Ansatz und der Vernetzungsansatz wunderschön zusammengearbeitet, ja.
Und es ist keine Utopie. Ich möchte noch einen Film einwerfen. Da ist es ja nicht ganz so, aber doch irgendwie. Brazil von Terry Gilliam, den du eben schon fast einmal erwähnt hast.
Stimmt, ja.
Da ist zwar ein bürokratischer Computerstaat, der beherrscht, aber die ausführenden Menschen, also die den Computer bedienen, beziehungsweise das tun, was der Computer sagt, sind eigentlich auch nur Erweiterungen des Computers und sind eigentlich nicht mehr, also werden eher von der Maschine benutzt, als dass sie die Maschine benutzen und wissen auch größtenteils gar nicht, was passiert. Und wenn irgendwas passiert und bemerkt wird, dass was schiefgegangen wird, wird das auf viele verschiedene Arten vertuscht.
Ja, aber ich bin bei Terry Gilliam tatsächlich nicht so sehr, also das ist jetzt eine starke Interpretation, weil da ein Computer oder ein zentrales System jenseits des Menschlichen maximal angedeutet wird. Und da gehe ich, glaube ich, auch nicht mit. Das ist eher ein Apparat, eine Diktatur, eine irgendwas, wo Menschen im Hintergrund sind oder auch nicht. Also das ist eigentlich unwichtig. Da ist irgendeine nicht greifbare Macht, so ein bisschen wie bei Kafka. Und die Menschen, die dem irgendwie ausgeliefert sind, irren durch diese Welt und versuchen, sich dem irgendwie da einzurichten, sich dem anzupassen, nicht dumm aufzufallen, sonst werden sie nämlich plötzlich mitgenommen. Und wenn man zufällig wegen eines, da ist ja der Fehler, dass irgendwo der Name falsch geschrieben ist, weil eine Fliege da irgendwie im Weg war, ne? Das ist ja alles noch sehr analog gehalten, ganz bewusst analog, also mit oder mechanisch. Trotzdem ist es nicht abwegig. Ich glaube, es gibt da auch, wie heißt das nochmal, die Röhrenpost? Nicht Röhrenpost, das heißt irgendwie anders.
Das heißt Rohrpost.
Doch. Rohrpost, fast dran. Rohrpost spielt da auch so eine Rolle. So alte mechanische Geschichten nutzt Terry Gilliam ja als Elemente. Dass dahinter ein allwissender Computer ist, ist nicht abwegig. Also ist passt sehr gut da rein, aber eben alles noch ins mechanische Bild gesetzt. Einfach.
Das ist richtig. Das bedeutet aber nicht, dass hier nicht künstliche Intelligenz thematisiert wird. Es wird dargestellt mit so ein bisschen steampunkhaftigen Mitteln, ja. Mhm. Es gibt da eine Rohrpost. Aber wer das da schreibt, was in die Rohrpost geschickt wird, also die Menschen sind Teil der Maschine. Das ist der Trick bei Brazil. Das ist so gemeint.
Das trifft es ganz gut, aber dadurch ist das Gesamtkonstrukt immer noch nicht menschlich, will ich jetzt nicht sagen, weil unter menschlich stelle ich mir was anderes vor, aber immer noch menschenbetrieben und nicht KI. Ich glaube, KI trifft da nicht den Punkt. Also es ist schon so völlig absurd, deswegen finde ich den Vergleich zu Kafka eigentlich ganz treffend. Die rennen ja auch durch diesen komischen Betonbau immer hin und her und jemanden hinterher, da sind ja Leute noch in einer scheinbaren Verantwortung, zumindest werden sie von anderen dafür gehalten. Und der Tuttle, das ist ja der nachher das Opfer. Wie heißt nochmal der Protagonist? Protagonist. Der versucht sich da ja einzuordnen und gerät immer nur an irgendwelche Revolutionäre.
Ja. Das stimmt, das ist ja aber nicht, also ich spreche von der Szenerie.
Ja,
aber die Szenerie halte ich für für den Versuch, eine künstliche Intelligenz darzustellen.
Okay, aber du siehst ja auch beim Thor-Film siehst du ja auch künstliche Intelligenz am Werk.
Nein. Beim Thor-Film sehe ich keine künstliche Intelligenz, da sehe ich eine computerisierte Welt.
Ach so.
Also da sehe ich eine hoch technisierte Welt, die so hochtechnisch ist, dass sie schon wieder primitiv magisch wirkt.
Genau. Ich weiß nicht mehr, wer es sagte, aber der Schritt von der Technik zur Magie ist nur das Verständnis darum. Oder das war noch ein bisschen anders ausgedrückt.
Die höchste Form der Technik ist nicht mehr von Magie zu unterscheiden oder sowas.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ich habe hier ein Bier. Hast du auch ein Bier?
Ach, ein Bier. Ja, natürlich habe ich ein Bier. Klar. Ja, was für ein Bier hast du denn?
Du weißt ja, ich stehe immer ein bisschen auf Kriegsfuß. Das trifft es nicht ganz mit Mises und Friends. Weil die mich mit dem mit dem Pale Ale, was es so üblicherweise im Supermarkt gibt, nie so überzeugt haben. Irgendwie, ich glaube, mir war da immer ein bisschen viel Malz drin oder so. Und jetzt, ich versuch's wieder. Ich habe jetzt ein West Coast IPA von Mises and Friends. Das habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Und dem wollte ich mal die Chance geben.
Das klingt extrem vielversprechend.
Ja, immer mal wieder die probieren, von denen man nicht so viel hält.
Ja, das ist ein total wertvolles Prinzip. Den Geist offen halten. Und nur so kann man sich entwickeln. Und wenn man in dem bestätigt wird, was man vorher schon dachte, ist ja auch ein schönes Erlebnis.
Dann kann man sagen, habe ich doch gewusst. Habe ich schon immer gesagt.
Ich habe in diesem Fall wieder ganz nach Süden gegriffen und ich trinke Franken? Das letzte. Ja, genau, nach Franken greife ich. Ja. Nee, warte mal.
Weiter südlich geht's ja nicht.
Ich glaube sogar nach Bayern.
Oh.
Steht denn hier? Hohentann. 8495. Das könnte Bayern sein, denn vorne steht drauf, ja, Hohentanner. Hohentanner Schlossbrauerei. Kellerbier hell. Untertitel, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516.
War das nicht die Zeit der Bauernaufstände? Und dann haben sie Hopfen in das Bier getan.
Ja, siehst du, genau. Die Zeit des Umbruches.
Ja, genau.
Und da wurden fantastische Sachen entwickelt, nämlich das bayerische Reinheitsgebot, also der Grund unserer tollen Bierkultur und der Humanismus, nämlich gleichzeitig. Also war vor 500 Jahren eigentlich auch eine total super Zeit.
Es war die Geburtsstunde und da war noch nicht alles so da, wie es dann später war. Also war das nicht auch die Zeit, wo es losging mit den Hexenverbrennungen so richtig?
Ich frage ja nur. Kann nur sein.
Also von wegen Superzeit.
Ja, die Zeit war nicht besser und schlechter als andere. Hat alles Licht und Schatten. Und das macht die Welt ja so spannend. Das ist übrigens das letzte Bier aus meinem von dir selbst gebastelten Adventskalender.
Oh ja, wunderbar. Hatte der Adventskalender nicht nur 6 Türchen?
Ja, 6 Bierchen. Die sind bis auf eins auch alle schon weg.
6 Bierchen, 6 Türchen sozusagen. Ja, wunderbar. Ja. Also alle 4 Tage durftest du dich mal bedienen.
Richtig.
Gut, dann machen wir doch mal die Biere auf.
Da strömt mir ein typisch helles Geruch entgegen. Bisschen frisch, nicht so muffig wie Pilz. Bisschen würzig, das verspricht schon sehr viel. 0 Malz, so soll es ja auch sein. Und wenn ich so einen Blick in die Flasche werfe, das könnte fast sein, dass es trübe ist. Das wird mich sehr erstaunen. Ich pütter mal ein. Wie ist es bei dir?
Bei mir kommt mir ein leicht fruchtiger Duft entgegen. Auch leicht malzig. Also es könnte tatsächlich sein, dass es auch wieder mehr Malz hat, als ich das im IPA erwarte.
Ja.
Aber auch ganz ein schöner, beständiger Schaum. Löst sich nur langsam auf. Cremig. Das Ganze geht so in fast schon in Kupferfarbe.
Aha.
Braun noch nicht, aber Richtung entweder dunkel Bernstein oder schon Kupfer. Ja, ich würde eher sagen dunkel Bernstein.
Bernstein.
Ja, naja, es gibt ganze Bierrichtungen, die sich Amber nennen. Ne? Insofern Bernstein ist schon.
Ja, das ist richtig. Das ist so, aber ob das sinnvoll ist.
Helles Bernstein.
Mein Helles ist auf jeden Fall tatsächlich trübe. Es sieht aus wie trübe Apfelschorle und die Perlage tut ein Übriges, denn der Blubber ist nicht nur groß blubberig, sondern auch extrem aggressiv, aber sehr verspielt. Also trotz, dass sehr viel Blubber drin ist, gelingt es hier nicht, einen beständigen Schaum zu produzieren und das ist wiederum auch fürs Helle gar nicht untypisch, ne?
Ist es so trüb, dass du gar nicht durchgucken kannst oder schimmert doch noch deine Hand, wenn du das Glas umfasst, von der anderen Seite klar abgezeichnet durch?
Also wenn es ein dunkles wäre, wär's schwarz. Also es ist wirklich, man sieht nichts hindurch, nee.
Ah, okay. Also ich habe nur so eine leichte Trübsal, Trübheit. Da schwimmen irgendwelche Fäden, so ist das Hefe, ich weiß es nicht genau, da im Bier rum. Ja, ich würde mal sagen, probieren wir es doch mal, ne?
Probieren wir es mal.
Okay, auf das, was es wert ist. Das?
Was ist denn das? Also, das ist verrückt. Ich schmecke hier ziemlich eindeutig was Fruchtiges. Okay. Was leicht Fruchtiges. Ich muss gerade mal auf die Flasche gucken, ob da nicht jetzt irgendwie zufällig irgendeine Form von Weizen drin ist. Nee, ist oder Hafer? Nein. Also die haben hier so eine leichte Fruchtigkeit reingezaubert in das Bier. Mhm. Das geht so ins Birnige. Ja, also es ist ein trübes Helles, das ein wenig birnig schmeckt. Ansonsten angenehme, erfrischende Würze, schön im Hintergrund, kein störendes Malz, ein helles, wie man sich wünschen würde, wenn es nicht ganz so aggressiv blubberig wäre.
Ah, oh, so eine starke.
Also das stört so ein bisschen bei der Süffigkeit, ne?
Mhm. Meine Perlage ist tatsächlich angenehm fein, aber der Schaum ist mittlerweile auch doch schon weg. Aber dieses tropisch fruchtig hopfig, also hopfiger, hat eine ganz ordentliche, also keine extreme, aber eine ordentliche Bitternote. Hat auch 6,6%, also ein bisschen ist da schon drin. Aber tropisch fruchtig teilweise, ich glaube, da ist so ein bisschen Mango drin. Vielleicht auch Passionsfrucht, weiß ich nicht so in die Richtung. Aber
nett.
Es geht auch in sowas wie Pflaume oder Waldbeere ein bisschen. Also auch dieses, die Fruchtigkeit, die wir eher aus unseren Wäldern haben. Bis ich würde sogar fast auch noch eine leichte harzige Note dort verorten. Und das Pflaumige, würde ich vermuten, ist wiederum im Wechselspiel mit dem Malz erst hervorgekommen. Weiß ich nicht, aber es ist wieder mehr Malz drin, als ich das im IPA sonst gewohnt bin.
Also Maisels ist, da hast du völlig recht, immer ein guter Griff für den Malzliebhaber. Das kann ich nur mal so sagen. Das ist so erstaunlich, dass die ein West Coast IPA machen und dann kommt da sowas wie Pflaume bei raus. Was ist mit Zitrus?
Zitrus, so ein Hauch, aber nicht wirklich.
Ja. Ach. Also eine völlig eigene Interpretation.
Ja, ich will das nicht zu unterbetonen. Weniger als ich es gewohnt bin. Also es ist schon Zitrus mit drin.
Ja.
Aber es ist schon eine eigene Interpretation. Also kein typisches West Coast, aber nicht schlecht.
Ja.
So kann mir Malz auch gefallen, wenn das dem Früchtecocktail auch ein bisschen nördliche Früchte hinzufügt. Warum denn nicht? Dann ist der Obstsalat mal ein bisschen anders.
Ja. Also die Hohentanner hier mit ihrem Kellerbier hell haben eher ein Kellerbier gemacht als ein helles. Warum da jetzt hell steht,
ja, es kann dunkel.
Ist mir jetzt auch beim dritten Schluck. Genau, also, das ist kein dunkles Kellerbier.
Nee, kann doch tatsächlich sein. Richtig. Das ist einfach, die haben Kellerbier hell und die haben Kellerbier dunkel. Aber es ist ein Kellerbier.
Mhm. Ja, Kellerbier ist ja eigentlich auch keine eigenständige Biersorte. Ne, sondern Kellerbier ist ein
Zwickel,
nicht ganz... Richtig, genau. Nicht ganz zu Ende gelagertes Bier. Kellerbier kann Pilz sein, kann helles sein. In diesem Fall dachte ich halt, es wäre ein helles. Nee, das ist wohl tatsächlich eher was anderes, aber auch was ganz Eigenes. Also es könnte total lecker sein, wenn nicht diese aggressive Perlage wäre.
Schon mal drüber nachgedacht, mit der Gabel reinzugehen, was immer beim Alzerwasser gemacht wird, mit der Gabel reinzugehen und ein bisschen die Perlage rausschleudern?
Ja, das ist mir zu, ich will, dass das Bier das selber hinbekommt.
Ja,
ich lasse es mal ein bisschen warm werden, ich habe auch ein bisschen Zeit, das ist nämlich in sympathischen, wie es bei den Bayern ja so häufig ist, ne? Ich glaube, die haben da fast bei allen, ich glaube, die haben da an die 600 Brauereien, ist es natürlich eine 0,5er Flasche.
Natürlich, das ist so üblich. Natürlich. Nee, Maisels. Auch wenn auch aus Bayern kommt, die haben uns ja auch schon mal mit einer 0,75 Liter Flasche erfreut. Die haben auch ihre 0,5er, aber dies ist jetzt tatsächlich eine 0,33, wo Maisels und Friends ihre Sachen, glaube ich, gerne abfüllt. Aber
außer die drei Signatures.
Ja, die kommen ja in den großen Flaschen.
Richtig, genau.
Ja, genau. Ich muss sagen, dieses Bier gefällt mir mehr als alles, was ich von Maisels und Friends bisher so kennengelernt habe. Also, ich bin weiterhin offen. Aber ich nehme jetzt von dir mit, das ist ein guter Hinweis, wenn ich eins von denen trinke, sollte ich immer mit Malz rechnen.
Ja, da solltest du drauf vorbereitet sein. Damit arbeiten die gerne, ja.
Das bin ich ab jetzt. Das ist doch gut.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an vzzzpodcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.